Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 254. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist unser Schleckermäulchen aus Köln, der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
Tag auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Schön, dass wir wieder aufnehmen.
Ja, wir haben doch eine kleine Sommerpause eingelegt. Unplanmäßig, muss man sagen. Also wir hatten es die letzten zwei Wochen. Kann man sagen, wir haben es versucht, Martin? Wir haben es versucht, ne?
Du hast es versucht.
Ja, Martin hatte Urlaub, das muss man ihm ja auch zugestehen. Und deswegen, ja, wir hätten fast eine Morgenfolge mal hinbekriegt, aber das ging dann doch nicht. Und somit haben wir es jetzt auf eine normale Woche wieder geschafft. Es ist Dienstagabend, 10 vor 11 nach zwei Stunden Pre-Talk. Ja. Wir haben uns so lange nicht gehört, viel zu erzählen. Und jetzt machen wir noch ein kleines, schönes Podcastelein, würde ich sagen.
Absolut. Sehr schön. Ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Es wird Zeit, es gibt viel zu erzählen. Ich glaube, du hast viel erlebt, viel gemacht. Bei mir sieht es nicht anders aus. Ja. Passt sowieso alles nicht in einer Folge rein. Aber wir haben schon vorher so ein bisschen sondiert, ne, worüber wir heute reden werden.
Ja, genau, das ist der Plan. Also, wir haben die Hoffnung, dass wir in Kürze dann direkt eine Folge hinten anschließen und einfach weiter quatschen, was heute nicht in die Folge passt. Aber ihr kennt das ja. Es geht hier immer vom Hölzchen aufs Stöckchen. So.
Genau so.
So geht das immer bei uns. Und ja, also ich hatte mir als erstes mal aufgeschrieben, ich hätte total Bock mit dir über deinen Supper Club zu reden, weil der ist jetzt auch schon wieder, der ist schon zwei Wochen her, 27. Ja, zwei Wochen.
Locker
zwei Wochen her. Und das hat echt wieder mega Bock gebracht, auch wenn es in dieser Location anspruchsvoll war, sagen wir mal so, weil wir keine Küche hatten. Und war ja wie bei unserem ersten Supper Club in der alten Gärtnerei von meinen Eltern. Eigentlich eine wunderschöne Location, aber halt echt arbeitsintensiv, weil so gut wie nichts da ist.
Ja, also du musst das quasi immer auf 100% von Gärtnerei auf Gastronomie umbauen, ne?
Ja, also 100% nicht unbedingt. Ich hatte Tische und Stühle sind schon mal da. Es ist eine Spülmaschine da und ich habe jetzt vor, ich glaube, zwei Monaten ein paar fette Kühlschränke dahingestellt, weil über kurz oder lang wollen wir jetzt eh diesen schönen Raum vermieten für Hochzeiten, Feiern, keine Ahnung. Deswegen waren auch die Kühlschränke, da hast du mich ja noch drauf gebracht, dass der Kiezmetzger in Düsseldorf seinen Laden dicht gemacht hat und Kühlschränke, also du hast mir, glaube ich, den Metzgertisch, so einen Hackklotz geschickt für mich, für in den Garten. Den habe ich auch direkt mitgenommen, aber ich habe beim Story-Durchgucken dann auch gesehen, dass er zwei Kühlschränke verkauft und die wollte ich dann auch unbedingt direkt haben und die waren so mega genial. Also für den Supper Club mega genial und auch jetzt so perspektivisch, wenn da Veranstaltungen sind, echt richtig geniale Geräte.
Ja, und bei dem Hackklotz muss ich an dich denken, weil wir ja bei der Kasse draußen da in dem und zwischen den Apfelbäumen,
ja,
da irgendwie da auch so diesen, stand auch dieser Hackklotz und du warst da so geflecht schon, wo ich das gesehen habe, da musste ich direkt mal an dich denken und hab's dir geschickt. Ja.
Genau, und ich habe den auch direkt mitgenommen. Und wie gesagt, diese Kühlschränke auf Rollen und dann ungefähr ein Kühlschrank ist doppelt so groß wie so ein Coca-Cola-Kühlschrank. Also das Ganze halt, und das Ganze dann mal zwei. Also das heißt, von den Kühlmöglichkeiten hatten wir echt überhaupt keine Probleme. Wir waren 30 Personen waren auf dem Supper Club und bisher war das immer so ein Krampf. Du musst Getränke kühl kriegen und dein Essen kalt haben und sowas. Und das war Kinderspiel mit diesen zwei Kühlschränken.
Ja.
Was wir halt überhaupt nicht haben, ist eine Küche. Da habe ich mir in den letzten Jahren auch immer mal bei einer Hotelaufgabe in der Küche so Edelstahltische mal besorgt. Da hatten wir zwei Stück bekommen. Die waren auch sehr gut als Arbeitstische. Und den Rest haben wir dann ja improvisiert mit Induktionsplatten, Mobilen, Grills und so weiter halt. Ne? Und dann hat man so eine kleine Küche in die Halle gedübelt. Die Leute haben da gegessen und quasi hinter einem Vorhang haben wir dann gekocht und die Leute konnten halt auch schön durch die Küche laufen und konnten uns zugucken und dann aber auch schön essen.
Also hast du auch einen Grill quasi in der Küche gehabt? Nee. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein.
Nee, der Grill stand direkt draußen vor der Halle. Da konnte ich dann auf kurzem Weg, sagen wir mal so, draußen grillen. Aber in der Küche waren wirklich nur Induktionsplatten und ein Gaskocher. Einen Backofen hatten wir auch da. Das ist kein Konvektomat. Den haben wir nämlich auch witzigerweise irgendwann mal, hat den Kollege mit in die Agentur gebracht. Da stand irgendwo von der Jugendherberge im Schrott so ein so ein Umluftbackofen-Ding, womit die ihre Speisen schon mal wieder heiß schießen. Ich weiß nicht, es ist nur Umluft und hat eine Zeitschaltuhr. Gibt es da einen besonderen Namen für in der Küche?
Ofen.
Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Es hat keinen Grill, hat keinen Oberhitzer oder sowas, sondern reiner Umluft.
Ja, genau. Konvektomat ist immer mit Wasserdampf und das ist dann einfach Umluft.
Ah, okay. Aber das Ding ist zum Glück, hatten wir das irgendwann mal in die Gärtnerei gebracht aus der Agentur, weil wäre es jetzt in der Agentur gestanden, wäre es im Hochwasser an den Arsch gegangen. Deswegen, da war auf jeden Fall wichtig für Teller aufwärmen. Also so für die Hauptgänge und sowas, die Teller halt
vorher. Stimmt, immer so ein Aspekt, der schnell vergessen wird, ne?
Ja, und das war uns halt sehr wichtig. Wir hatten zum Glück, wir gehen ja nachher noch ein bisschen aufs Menü ein, war jetzt nicht bei jedem Gang wichtig, aber bei zwei Gängen war es eigentlich schon cool, dass da die Teller einfach ein bisschen auf Temperatur waren. Ja, und du musst halt du musst Tischdecken besorgen, wir mussten noch Weingläser besorgen. Wir haben zwar auch Geschirr da, aber das ist halt so richtiges räudiges Sammelsorium. Da haben wir uns bei einem Party-Service Teller geliehen, noch 160 Stück, glaube ich. Und so, das, ja, und das musst du halt alles dahin karren, ne? Und nachher auch alles wieder weg. Das
durch die ganzen Gänge hat sich das summiert, ne? Also ist ja schon krass. Ja,
es ist leider so, nicht so, dass man bis vorne vor den Raum fahren kann, sondern man hat so 80 Meter der Weg, der kannst du zwar, und du kannst auch nicht mit Karren irgendwie was fahren, weil das ist grobstes Kopfsteinpflaster. Das heißt, es jagelt dir alles durch, du musst den Scheiß da hochtragen. Und ja, Carolins Mann, mit der ich jetzt zusammen, also mit Carolin Korcher zusammen, ihr Mann hat sich da viel drum gekümmert, dass die ganzen Weinkisten und sowas die alle rein mussten. Der hat sich da sehr engagiert die ganzen Schlepparbeiten gemacht.
Ich hoffe, er wurde mit viel Wein belohnt am Ende.
Ja, also
sehr gut.
Wir sind, glaube ich, erst eineinhalb Wochen vor dem Supper Club in Weingut gefahren, haben denen erzählt, was wir vorhaben. Und die waren direkt mega begeistert. Dann haben wir direkt von einem Weingut zu allen Gängen die Weine gekauft. Und das war richtig gut. Das war richtig.
So, ich glaube, bei dir ist das normal, aber ich glaube, für sonst Leute in Deutschland ist das oft gar nicht normal, dass man für einen Abend in ein Weingut fährt und sich die Weine holt, sondern hier gibt es so Weingeschäfte oder so eine Weinabteilung.
Ja, wir brauchten halt größere Stückzahlen und wir hatten, glaube ich, 7 Weine, 6 Weine und einen Likörwein, also einen Portwein an dem Abend zum Menü ausgeschenkt und ja.
Also ich glaube, man kann ja bei so einem Weingut schon immer von vornherein natürlich eine sehr kompetente Beratung bekommen, auch wenn es immer sehr fokussiert natürlich auf den eigenen Wein ist. Mhm. Aber ist es dann auch noch irgendwie günstiger dort oder?
Also wir haben schon ein bisschen Vorzugspreise bekommen, weil wir haben ihn ja quasi verkauft haben wir ihn ja nicht, aber die Leute haben ja einen Unkostenbeitrag bezahlt für die Getränke, auch wenn sie Weine dazu haben wollten. Das war schon eigentlich ganz cool, dass du zum einen mit den Winzern recht gut sprechen kannst. Du probierst die Weine zwar auch und du hast eine Vorstellung von deinem Gericht, aber die haben natürlich auch, kennen ihren Wein auch jetzt so einfach besser Und dann erzählst du die Aromen, die du hast. Und dann haben wir eigentlich sehr schön zusammen die Weine auch gefunden für die einzelnen Speisen. Was halt super ist. Und zusätzlich hast du auch noch einen guten Preis für den Einkauf, dass du jetzt nicht den vollen Preis bezahlst, wenn du jetzt irgendwo in den Supermarkt gehst oder auch in eine Weinfachhandlung teilweise. Da zahlst du halt einfach ja einfach ein bisschen mehr, ne?
Ja, ich glaube, die haben ja selber dadurch, dass der Zwischenhändler fehlt, ein bisschen Spielraum. Wenn du ein, zwei Flaschen kaufst, hast du den noch nicht, aber wenn du da so eben halt für 7 Gänge, 6 Gänge was mitnimmst, ja, das summiert sich ja schnell, da hast du schon recht, ja.
Ja, und was auch echt schwierig ist, jetzt gerade hier im Ahrtal, die Weine, die du kaufen kannst im roten Bereich, also Rotwein, die sind halt alle sehr jung. Die verkaufen halt ihren Kram sehr jung, und das ist halt teilweise noch nicht so richtig schön reif, also geschmacklich dann auch. Manchmal sind sie noch ein bisschen grob und die müssten eigentlich noch liegen, die Weine. Und wenn du halt mit denen dann sprichst und sagst, ja, ich hätte gern, wir bräuchten da so und sowas, das müsste aber vielleicht schon 4 Jahre alt sein, die haben ja auch noch einen Lagerbestand da an diesen älteren Weinen. Auf dem Weg kommst du dann halt auch an diese Flaschen dran und kannst die dann kaufen.
Okay, ja. Hätte sie nicht direkt verhaften können, der hätte doch sich komplett ums Weinmanagement kümmern können an dem Abend.
Wir waren einfach zu spät. Also die hätten das, okay, die hätten da auch mega Bock drauf gehabt, weil ich hätte bei den letzten Supper Clubs waren wir auch in einem Weingut und da haben die ja, ja, auch noch was zu den Weinen erzählt. Also, oder vom Weingut erzählt und haben ja quasi auch noch von sich einfach auch noch Stories und sowas gemacht, ne? Was ja einfach schön für so einen Abend auch ist. Also quasi die Weinprobe dann auch direkt von dem gemacht bekommen, der den Wein produziert. Aber wir waren einfach zu spät, die hatten schon das ganze Wochenende mit Terminen dicht, deswegen konnten die leider nicht kommen. Also beim nächsten Mal müssen wir einfach ein bisschen uns früher Gedanken machen, weil ich habe auch gedacht so, ach, das Supper Club, das dauert ja noch ewig, bis das ist. Und 2 Wochen vorher habe ich gedacht, oh scheiße, das ist in 2 Wochen. Wir mussten dann uns irgendwie noch eine Servicekraft besorgen, irgendwie einen Freundeskreis, jemanden, der uns noch hilft, Teller bringen, weil das haben wir auch irgendwie total vercheckt, da noch jemanden für zu besorgen. Und dann, ja, und wir hatten auch das Menü noch nicht stehen, 2 Wochen vorher. Es ist ja auch Überraschungsmenü, also es muss nicht groß vorher stehen, aber das war schon eine witzige Nummer.
Das wurde ein bisschen intensiver, die Vorbereitung auf einmal am Ende, ne?
Ja. Ich hatte mir eh so viel um die Ohren, auch noch mit dem Haus hier, Wiederaufbau und keine Ahnung. Irgendwie, ja, habe ich das alles ein bisschen dann unterschätzt, obwohl wir es jetzt zum 7. Mal gemacht haben. Aber ich bin froh, dass Caroline und ihr Mann einfach auch und auch meine Frau da so supportet haben, weil ja, am Ende glaube ich, war das überhaupt kein Problem. Alles haben wir schon alles super gemacht, aber es war schon, ich habe ein paar Mal einen Schweiß auf dem Stirn gehabt und gedacht, scheiße, warum hast du dir das angetan?
Also zumindest, du weißt ja genau, was es bedeutet, weil wie oft hast du es jetzt gemacht?
7 Mal mit Caroline, aber wir hatten ja auch schon mal 1 oder 2 Supper Clubs. Es müssten ja jetzt auch schon 9 oder 10 Supper Clubs am Ende gewesen sein, ne?
Ja, unser legendärer Radius. Was war es? 99? 99, ne? Ja. Ich glaube schon.
Ja. Das war schon witzig, ja.
Ja, war auch, glaube ich, ein ganz cooles Menü. Ja.
Ja. Also, jetzt wo du Menü sagst, also wir haben ein 5-Gang-Menü plus Fingerfood vorher serviert und die Leute kamen um 6 in die Gärtnerei, dann wurden sie erstmal mit einem Glas Sekt begrüßt und wir hatten halt die große Frage, wie wir es mit dem Fingerfood machen. Ne? Also ich hätte ja auch mal total Bock, so ein Flying Fingerfood zu machen,
ja,
aber die Leute essen ja einfach dann schon viel zu viel, ne? Also nicht, dass das ein Kostenproblem wäre, dass man sagt einfach so, dann greift sich halt, also die Leute essen dann vielleicht das Doppelte vom oder Dreifache vom Fingerfood, weil sie einfach dann auch Hunger haben, dann gibt es Alkohol.
Ja. Aber und je nachdem, wo es ankommt, ne, kriegt der eine gar nichts, der andere hat aber schon 3 von den Mandelbällchen, weil die ja so lecker waren, ne?
Also ich glaube, das kriegst schwierig. du das ja eigentlich totgeworfen, indem du genug machst, ne? Da habe ich auch, hätte ich auch nicht den Stress mit gehabt, aber ich dachte so, ey, ihr tut euch halt keinen Gefallen damit, weil hinten raus werdet ihr platzen, ne? Das ist halt das, wo ich dann denke, ihr habt halt nachher keinen Hunger mehr. Und dann wäre es halt schade, wenn du es reinquälen musst.
Das stimmt.
Ja, und dann haben wir halt das Fingerfood am Tisch serviert, dass die Leute sich erst gesetzt haben und dann das Fingerfood bekommen haben. Da gab's eine Komponente, war ein Lachs Tatar mit einer Teriyaki-Mayonnaise. Das wäre fast eine Vorspeise geworden, aber wir haben eine andere Vorspeise gehabt, die einfach noch geiler war. Deswegen hat diese Teriyaki-Mayo es nur ins Fingerfood geschafft. Kam mir irgendwie so beim Rezepte googeln und überlegen, irgendwas mit Teriyaki. Hast du mal Teriyaki-Mayo gemacht?
Nee. Ist auch immer so jetzt erstmal so gerade raus, würde ich immer so sagen, da mache ich Teriyaki-Soße drauf und Mayo.
Ja, es ist so einfach ist das. Ja. Ich habe ich glaube, wie heißen nochmal diese Bamboo Garden? Die haben eine Bio-Teriyaki-Soße, die recht dick ist. Weil ich finde ja krass, dass bei Teriyaki-Soße hast du so ein Konsistenzding von Kleister zu Pisse. Ne? Also das ist ja wirklich. Ich habe immer gedacht, Teriyaki-Soße hat eigentlich eine Konsistenz. Aber ich finde, es ist aber ein unheimlich großer Unterschied in den Teriyaki-Soßen. Und ich habe eine sehr dicke Teriyaki-Soße genommen und einfach eine Mayo hochgezogen mit dieser Teriyaki-Soße. Aber es ist halt aromatisch, richtig, musst du mal ausprobieren, richtig geil intensiv. Also ich liebe Teriyaki eh so schon, aber in der Mayonnaise hat die richtig Dampf. Und gerade zu dem Lachs-Tatar war das echt richtig schön. Da haben wir noch ein, wie hieß das Ding? Furikake. Kennst du Furikake?
Das sagen wir jetzt nicht.
Das ist so ein so Algen, getrocknete Algen mit Sesam und Katsuobushi. Was ist Katsu? Dieser Thunfisch. Diese Thunfischflakes und sowas wird das alles gemischt. Hast du schon einen schönen Crunch. Dann gab es die Haut von dem Lachs, haben wir frittiert und dann als Chip noch oben drauf gesetzt. Übrigens richtig ätzend Lachshaut frittieren.
Ja.
Das Zeug, warum? Das spritzt in der Pfanne richtig übel. Da ist ja auch noch ein bisschen Flüssigkeit dran oder auch drin. Und wenn du das Zeug frittierst, ich habe mir die Arme verbrannt, rauf und runter. Ich habe nur geflucht, bis die Scheiße endlich fertig war. Also Lachshaut frittieren war ja nicht so geil. Das war also die Fischkomponente. Dann haben wir ja auch eigentlich immer im Supper Club eine Innerei irgendwo versteckt. Einfach damit wir den Leuten auch zeigen, wie geil Innereien sein können. Und das war ein Geflügelspieß mit Magen und Herz. Vom Hähnchen in Granatapfelsoße so angebraten und dann halt die Granatapfel ist ja dann auch recht süß und sauer, überzieht dann schön das Zeug. Kaoni hat das erste Mal gemacht im Vorfeld zum Testen und beim Magen war ich auch skeptisch, aber es hat echt super funktioniert und auch super geschmeckt. Hast du schon mal Geflügelmagen gegessen?
Nee. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Herz ja, aber Magen noch nicht.
Also das ist, den musst du sehr stark putzen nachher. Hat natürlich eine festere Konsistenz, aber ist halt auch wie das Herz ein kompletter Muskel. Kannst du echt, also war beides mega zu kauen. Und weil wir die Leute ja nicht vorher gesehen haben und wir unsere Speisekarte auch dieses Mal mysteriös gehalten haben, haben es alle gegessen, ohne zu wissen, dass es Innereien sind. Sorry. Okay. Tut mir leid. Konnte ich erst im Nachgang aufklären. Aber ich glaube, jeder hat es gegessen. Ne? Keiner hat es nicht probiert. Cool. Das fand ich eigentlich schon mal ganz ganz nice. Und als kaltes Süppchen, das haben wir auch vorher überhaupt nicht einmal zubereitet. Das haben wir recht gesagt, wir müssen noch irgendwas machen. Auch ein Süppchen wäre cool. Eine Ajo Bianco. Weißt du, was das ist?
Eine kalte Mandelcremesuppe.
Genau. Hast du gegoogelt, oder was?
Nein.
Kennst du?
Nein. Ich habe ein Bild vor mir quasi und habe es geraten.
Ah, okay.
Ja, also Blanco, ne, hell, Acho, ja, und sind Mandelsplitter drauf.
Schlaues Kind, schlaues Kind. Also es ist eine, du legst Toastbrot, ich glaube entrindet, mit Mandeln und Olivenöl, ziemlich viel Olivenöl und Knoblauch, lässt du halt so stehen und lässt das durchziehen und dann fängst und dann pürierst du es einfach nur noch. Und richtig lecker. Also Gazpacho ist ja so eine Nummer, wo du, glaube ich, Leute auch mit jagen kannst schon mal. Ne? Mhm. Also kalte Suppe ist, finde nicht jeder geil, aber die war richtig, richtig schön erfrischend, aber auch durch dieses Olivenöl und diese Mandeln hatte die einfach richtig, weil die hatte richtig Dampf. Und da war dann noch ein bisschen Melone gewürfelt drin, ein bisschen Olivenöl noch drauf. Also ich, dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben, richtig lecker. Und so ging das Fingerfood los.
Sehr cooles Rezept, weil irgendwie so eine feine kalte Suppe, finde ich, fehlt noch. Hast du gesagt, wie du die Innereien gemacht zubereitet habt? Habt ihr die voll gegrillt oder sowas? Oder
nee, die werden gekocht und danach ja. Wurden sie geputzt. Das ist gerade der Magen, ja. Musst du halt gut dann
nach dem Kochen putzen, ne?
Ja, und dann kamen die kurz in eine Pfanne angebraten und wurden dann abgelöscht mit ein bisschen Jus und Granatapfel-Sirup. Und dann haben wir die eigentlich direkt geschickt.
Ah, okay.
Weil als die vorgegart waren, die waren wirklich dann nur noch mal quasi in diesem Granatapfelzeug nochmal durch, kurz erhitzt und ein bisschen karamellisiert.
Okay.
Also ich glaube, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die gesagt haben, sie würden es dann nicht nochmal essen, aber eher wegen dem Kopf, nicht wegen dem Geschmack.
Mhm. Krass, okay. Verrückt.
Ja, danach haben wir unseren Anders-Pasti, haben wir es genannt, also eine Antipasti mal anders. Das war auch was sehr Geniales dabei, was jetzt auf dem Foto vielleicht...
Man liest schon Spaß hier als erstes, wenn ja, man das
danke, sieht, ne? Danke. Ich habe das auch so gelesen. Caro fand das ganz tolles tolles Wort. Ich fand Anders-Pasti auch... Anders-Pasti habe ich auch gelesen. Aber gut.
Ja. Hat das einer der Gäste gesagt? Nein.
Das, ich habe das nicht mehr ganz, da war ich nicht im Gastraum oder weiter vorne, habe es mitbekommen. Es hat keiner gesagt, dass es falsch gelesen hat oder so gelesen hat. Falsch gelesen kann man da ja nicht sagen. Haben wir italienische Schweinereien gemacht. Zum einen eine weiß gelierte Tomatensuppe quasi. Also das ist mit einem Scampi drin und das habe ich mal mit meiner Frau vor, ich glaube, 12 Jahren auf Mallorca gegessen. Das war halt wirklich so eine weiße, gelierte Tomatensuppe und die hatte halt ein Tomatenaroma, was dich umgehauen hat und das ist so unscheinbar. Weißt? Das ist so eine leicht hell trübe, aber dennoch zum Durchgucken so ein Götterspeisending, wo du halt denkst, die hat halt überhaupt kein Aroma und die tanzt dann auf deiner Zunge einfach, da geht sie so ab. Hast du sowas schon mal gegessen?
Weißt du? Also ich habe schon so Gelee gegessen, aber nicht jetzt so aus Tomaten. Also ich habe eine Tomatenreduktion auch gegessen, aber auch so ein Gelee, was aus Brühe besteht, ne, aber nicht von, eben halt nicht von Tomate. Ich finde aber, sie hat schon so eine Farbe wie so eine Gemüsebrühe eigentlich,
genau,
hat, oder?
Genau. Ja. Dadurch ist es halt so, du weißt überhaupt nicht, was da jetzt so auf dich zukommt und geschmacklich schlägt das Ding halt dann total ein. Du musst Tomaten, die pürierst du und die gibst du dann durch ein ganz, ganz, ganz feines Sieb und lässt die dann so runtertropfen und die Flüssigkeit, die da rauskommt, die ist klar. Wenn du anfängst, oben zu drücken in dem Tuch, drückst du auch Farbstoff mit raus. Das heißt, das darfst du nicht machen, aber wenn du so diese passierten Tomaten dann austropfen lässt, hast du eine klare Flüssigkeit. Und die haben wir dann einfach geliert und dann in ein Weckgläschen abgefüllt mit einem Scampi drin und gestürzt auf den Teller, dass das so wirklich so ein Wackelpudding war. Dazu gab es einen Burrata-Schaum. Haben wir aus der Easy gemacht. Ich glaube, das war nur pürierter Burrata mit Milch und ein bisschen Salz. Fertig. Und dann Easy-Flasche.
Warum muss man Burrata-Schaum machen?
weil das hat ja so ein bisschen was von Caprese gehabt, ne? Also Tomate, Mozzarella, deswegen haben wir...
Naja, warum nicht einfach Burrata nehmen?
Tja, warum? Weil wir es...
Nein, aber... Ja, ich finde Burrata an sich so geil, weißt du?
Ja,
so, aber,
total.
Aber Burrata-Schaum, ist das dann nochmal so eine Aufwertung der Konsistenz quasi, oder?
Boah, es ist natürlich, also hat... Also natürlich ist eine Burrata intensiver, wenn sie am Stück, wenn du sie am Stück isst. Ich finde, sie ist aber, wenn du nicht eine ganze auf den Teller machst, zum Platen schon scheiße, weil die läuft halt aus. Mhm. Also zum Platen ist halt nicht so schön. Dann von der Menge her brauchst du halt auch viel mehr Burrata. Und in einem Fünfgang-Menü wirst du natürlich auch dann satter davon. Deswegen war eigentlich der Schaum eine coole Option, weil es auch nicht so mächtig war. Es war gut zu portionieren. Es hat eine gewisse Leichtigkeit auch zu dieser zu dem Tomatengelee. Deswegen haben wir einen Schaum gemacht.
Also quasi so eine Veredelung. Ist genehmigt, solange du das nicht auf Pizza machst, finde ich das super.
Ich habe es auf Pizza auch gemacht, weil ich noch so viel davon übrig hatte.
Scheiße.
Aber das ist ein anderes Thema, wo wir mal drüber reden müssen. Was aber ja auch ganz cool. Also es ist, es hat... Ich finde, Veredelung ist schwierig, weil es veredelt den Geschmack von Burrata nicht. Der Geschmack wird auch nicht schlechter, aber ich finde, es ist keine Veredelung von Burrata, ja. Weil ein Burrata ist einfach geil.
Genau, deswegen. Aber so wie du mir das ja hier im Menü erklärt hast, ist es ja völlig legitim. Das bringt ja auch eine gewisse Leichtigkeit mehr ins Menü rein und gerade ja. Ne, mit so vielen Gängen. Finde ich voll akzeptabel, finde ich gut.
Ja.
Über das andere Thema unterhalten wir uns nochmal.
Ja, okay, können wir gerne machen. Ansonsten hatten wir auf dem Teller noch einen Auberginensalat. Das ist das Ding, die frittierte Aubergine, die ich ja in Sizilien auch so gefeiert habe mit Minze. Die hat Caroline aber nochmal ein bisschen aufgebohrt, indem wir nicht einfach frischen Knoblauch drunter geschnitten haben, sondern sie hat einen konfierten Knoblauch gehabt und den hat sie püriert mit Olivenöl und Salz und davon haben wir halt quasi dann ein Dressing gemacht und dann mit Minze diesen Auberginensalat gemacht, was gerade dieser konfierte Knoblauch hat ihm nochmal eine andere Nuance gegeben, der war nicht so krass in die Fresse Knoblauch.
Mhm.
Hat dem ganz gut getan und die letzte Komponente ist, es sieht unscheinbar aus, ist ein Lardo-Baguette Scheibe gewesen. Ich glaube, da habe ich hier vor einem Jahr schon mal von erzählt, wie ich den Lardo hatte von Bose Food, also diesen in Marmor gereiften, einfach nur weißen Speck, den ich in Scheiben geschnitten habe und dann habe ich ja Aufbackbaguette genommen und es nicht in Scheiben geschnitten, sondern quasi einmal in der Mitte durch, habe das komplett belegt mit diesem Lardo und dann gebacken. Und dadurch, dass du ja keine Brotscheibe hast, die durchsifft, fungiert dieses Baguette wie ein Schiff. Das kann kein Fett weg. Und das war halt ein ultra fett getränktes Schmalzbrot quasi von diesem Lardo mit diesen kräuterigen, salzigen Noten. Also das haben wahnsinnig viele Leute gefeiert. Das ist halt einfach... Es sieht so unscheinbar aus und du hast so viel Geschmack da drauf gehabt.
Das hätte man auch nennen können, der feuchte Brotraum vom Küchenjungen.
so in der Art, ja. Also ich hatte ein bisschen das Problem, dass meine Baguettes, die waren zu lang für den Backofen, weil dieser Gastro-Backofen, der hat echt ein sehr kleines Maß innen gehabt. Ich musste die Spitzen ein bisschen abschneiden. Ich habe schon gedacht, das ganze Fett geht flöten. Aber es hat zum Glück gut funktioniert. Und der Backofen stand auch nicht unter Fett nachher.
Ja, ist immer so problematisch, viel Fett. Und wenn das einmal anfängt zu brennen, könnte immer unangenehm werden.
Ja, ist gut gegangen, zum Glück. Und wir hatten an dem Abend, würde man so sagen, es war wirklich ein sehr angenehmer Abend, so 26 Grad, es war nicht zu heiß. Der Gang hier hat uns aber ein bisschen Sorge gemacht, weil dieses Gelee ging natürlich ab. Ne? Also wir mussten echt schnell arbeiten und schnell das zum Gast kriegen, weil die Gelatine, das Ding fing halt langsam an zu laufen und da mussten wir uns beeilen.
Bei wie viel Teller habt ihr nochmal angerichtet?
30.
Ja, ich finde es auch super, dass ihr wirklich, also das ist ja klar, ein anderes Antipasti, aber es ist nicht so Shishi-mäßig so verspielt, ne? Sondern einfach so diese geilen Produkte mit diesem jeweiligen Kniff drinne, ne, stehen ja so für sich. Finde ich sehr gut.
Ja, also wir versuchen natürlich immer mal auch so ein bisschen den Teller besonders zu platen, aber wenn du dann auf einmal im Stress bist auf 30, das ist schon krass. Also wir haben gleich den Fischgang, den finde ich, der sieht halt echt richtig gut, der sieht richtig gut aus, das ist glaube ich der beste Teller gewesen, aber es ist echt schwierig bei 30 Tellern da noch so perfekt auch zu platen und vor allen Dingen auch, wenn die Kellner dann schon da stehen und wollen wegbringen, dass du nicht auf einmal irgendwo was vergessen hast.
Oh ja.
Und dann rufst du die nochmal zurück oder ja, das hat richtig, macht Spaß.
Als wenn das nicht zu irgendwie passiert wäre, klingt ein bisschen so.
Natürlich ist es passiert.
Ja.
Danach gab's das ist eigentlich der Teller, den ich meine, mit einfach auch ein bisschen schöner, wobei er auch ein bisschen wild ist, ist Hey Makarele. Wir wollten ein Ceviche machen, aber wir haben uns beide damit schwer getan, dieses Ceviche, was so weiß wird. Weißt du? Dass der Fisch weiß wird. Mochten wir beide halt nicht so gerne, deswegen haben wir den Fisch roh auf den Teller gepackt und nicht in diese
angaren lassen, ne?
Angaren lassen oder Tigermilch oder mariniert. Das ist ein Sud gewesen. Ihr könnt euch das gerne auch auf küchenjugo.com, wird am Wochenende auch der, also wenn ihr das jetzt hört, ist da hoffentlich auch der Blogbeitrag für die Fotos. Das ist ein grüner Spiegel mit einem, das ist eine Soße aus entsaftetem Gurke, Fenchel, Limette, frischem Ananassaft. Den haben wir halt dann angegossen und da sind kleine, so dünne rote Zwiebelscheiben von der roten Frühlingszwiebel drauf. Dann hat die Caroline Chili in Honig fermentiert. Das ist echt richtig geil. Hast du sowas schon mal gegessen?
Nee, habe ich noch nicht. Nee, aber klingt sehr, sehr geil.
Ja, also die Caro hat sich das Noma, wie heißt das? Vom Norma, nee, wer ist denn das nochmal?
Noma,
das Fermentierbuch besorgt. Mhm. Und da hat sie verschiedene Sachen ausprobiert und gerade diese, ich glaube in St. Peter-Ording hatte sie so ein Chili gegessen, der süß fermentiert war, auch mit Honig, und da hat sie sich das irgendwie so zusammengebastelt. Und das Zeug war halt richtig genial. Der hat auch richtig geblubbert, also dieser Chili in dieser das war Nektarine, Honig und Chili hat sie fermentiert. Und diese Nektarine mit dem Zucker hat dieser Chili ein Aroma gegeben. Das war also richtig, das war eine Porno-Sweet-Chili-Soße. Aber also richtig geil. Also das muss ich mal
trinken. Ja, wollte gerade sagen, da musst du mal nach dem Rezept fragen. Das klingt schon sehr, sehr, sehr gut.
Ja, also dieses Glas hat auch so richtig geblubbert, also fermentiert. Und gerade dieser Mix mit dieser Nektarine hat mir echt total genial, also fand ich total genial. Dann haben wir noch Ananas, die haben wir ein bisschen gegrillt, mit draufgebracht und dann eine rohe Makrele mit auf den Teller, so als Kringel. Und ja, also das ist der, ich weiß nicht, also einer der Gänge, also der Gang und der Hauptgang. Also ja gut, die Leute haben echt am Ende gesagt, sie fanden alle Gänge geil. Also sie haben wirklich keinen Favoriten gehabt. So der einzelne mal hier die Makrele, der andere mal so den Hauptgang. Das war halt wirklich, wir hatten wirklich keinen Gang, der bei allen, wo alle gesagt haben, das war der Gang des Abends, weil die alle durcheinander waren mit, ja, das war geil oder das war geil. Ja.
Du solltest so TikToks machen, wo du das immer Makarele nennst.
Ja. Ach so, ja, stimmt, wie die Avocado, ja?
Ja.
Die fehlt auf dem Teller, die Avocado.
Naja, ist auch nicht schlimm. Bei der Kombination. Auch wieder, also das Lustige ist, so vom Weiten, also auf dem Foto, denkst du erstmal, da ist Erbsensuppe mit Einlage. Schick.
Ja.
Wenn du dir dann durchliest, was das ist, ne, ist schon krass. Ist einfach mal komplett was anderes.
Ja.
Ja. Sehr cool. Ich stehe voll auf so Ceviche-Sachen, Makrele. Sind tolle Zutaten drauf.
Ja, also es, ich fand auch, es war ein schöner Ceviche-Style. Ich habe ja das, wir hatten wir den im Podcast? Ja, du hast ihn interviewt, oder? Also wir hatten...
Juan Danilo, ne? Ja, ja, habe ich gemacht, ja.
Ja, also es ist ja auch echt feines Kochbuch. Ich habe da ja auch, ich habe es ja auch hier. Aber ich glaube, ich habe es ja beim letzten Mal auch schon, ich brauche, glaube ich, einmal von ihm gegessen, wenn er es zubereitet hat, um es zu verstehen. Weil diese Tigermilchnummern und sowas, irgendwas habe ich da falsch, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht.
Boah, ich habe immer noch diesen Ceviche-Moment, ne, wo ich wirklich hart verkatert in Berlin morgens da wieder zu unseren Ständen ging. Und der hat mir erstmal so eine Ceviche gemacht, um wieder auf die Beine zu kommen mit super viel Fisch, ne. Das war so göttlich.
Ja.
Ja. Es ist natürlich, ne, also rohe Zwiebel, Limettensaft, Chili und so. Das hängt einen auch überall so ein bisschen hinterher danach, ne. Aber es bringt einen auch hart auf die Beine wieder.
Ja. Ja, aber das ging eigentlich, ganz gut, zumal, der nächste Gang, war dann unser erster, rein vegetarischer Gang. Also wir haben ja auch immer schon mal mit dem Gedanken gespielt, mal einen vegetarischen Supper Club zu machen. Was wir jetzt auch für durchaus möglich halten. Aber es ist halt wahnsinnig viel Arbeit. Die Verarbeitung der ganzen Gemüse, weißt du, es gibt ja Restaurants, die legen dann eine Möhre auf den Teller. Die hat natürlich auch viel Arbeit gehabt, aber da ist dann Philosophie und alles. Aber wenn ich glaube, du kannst richtig geile vegetarische Menüs machen. Aber es ist halt auch richtig viel Arbeit. Wenn du ein geiles Stück Fleisch hast, da machst du nicht mehr viel mit. Du hast dann viele andere Komponenten, aber ich glaube, bei geilem Gemüse und auch Käsekram, du musst halt echt viel Arbeit reinstecken. Deswegen ja. haben wir uns jetzt aber mal mit einem Gemüsegang bedient.
Ich glaube auch am Ende so, immer wenn man Fleisch nimmt, geht man auch sehr klassische Wege. Und wenn du halt einen vegetarischen Gang machst, dann musst du auch mal so ein bisschen deinen Horizont verlassen, was Neues ausprobieren, ne, neue Wege gehen, und es ist auf jeden Fall eine andere Herausforderung, da mit der Aromenwelt da ein großes Highlight zu setzen, als einfach nur irgendwie ein Wagyu-Steak da hinzuballern.
Ja, ja, genau. Also ich meine, auch das Wagyu-Steak musst du richtig machen, du musst es auch einkaufen.
Ja, klar.
Es ist auch, ich will dir jetzt nicht die Leistung davon schmälern, aber für uns war halt so klar, wie gesagt, vielleicht machen wir mal einen komplett vegetarischen Supper Club. Dieser Gang hier hat mir dafür auf jeden Fall...
Wir beide machen einfach mal einen veganen Supper Club.
Boah, das finde ich schwierig. Also da hätte mir auf jeden Fall im nächsten Gang auch die Butter gefehlt.
Alles gut, machen wir nicht, keine Angst.
Ja, also der nächste Gang war der Zwischengang, und der hieß Hatto Möhrchen. Mit dem Gang und dem Gang davor kam uns die Idee, dass wir eigentlich auch sehr gerne jeden Gang mit einem extra Musikstück einleiten wollten.
Okay.
Rate mal, was nicht geklappt hat zeitlich. Ja? Also es war eine Idee von Caro, dass es doch ganz witzig wäre. Aber ich habe gedacht so, lass es versuchen. Wir hatten die Lieder rausgesucht, aber...
Ja, manchmal, ne, steigert man sich auch ein bisschen da hart rein. Ich glaube, es hat niemandem gefehlt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Es wäre witzig gewesen, ne? Hier bei Hatto Möhrchen wollten wir Helge Schneider tun mal lieber die Möhrchen spielen lassen, aber...
Das musst du jetzt eigentlich nicht erklären.
Weiß ich nicht.
Wer das nicht kennt, unsere Hörer sind bestimmt so jung.
Na, wer weiß.
Nein.
Ja, also
oder halt mich einfach nur für bekloppt, weil wie du diesen Satz aussprichst. Ja. Okay. Naja.
Dann der Möhrchengang war halt Möhre mit Möhre an Möhre. Wir haben ein Möhrenpüree gemacht. Da haben wir auch ein bisschen überlegt, wie wir das Möhrenpüree auch in geil machen. Bei den ersten Tests meint meine Frau, das schmeckt wie Babybrei. Was uns natürlich dann auch an der Stelle angetrieben hat, das noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Und wir haben die Möhrchen im Backofen vorgegart. Bevor wir sie, also wir haben sie geschält. Das ist nämlich auch im ersten Test schief gelaufen. Wir haben die mit Schale mal püriert zu einem Püree gemacht. Und das, da ist uns komplett die Farbe abgeschissen. Das war so richtig, da war Grau mit drin.
Krass.
Es war halt so, es war ein dreckiges Orange. Mhm. Generell war unsere Idee, wir wollten Möhrchen entsaften und in dem Saft die Möhrchen dann nochmal kochen und das dann zu Püree machen. Ich habe Blödsinn erzählt. Die Möhrchen, die wir entsaftet haben, den Entsaftersaft, die Möhren habe ich vorher geschält, weil durch das Entsaften ist es so dunkel geworden. Wir haben ja erst gedacht, dass dieser Entsaftersaft die Farbe bringt, aber dadurch, dass da die Schalen bei waren, war es kontraproduktiv. Also wir haben alle Möhrchen, die wir gegart haben, die habe ich mit Butter im Backofen gegart und den Entsaftersaft ohne Schale. Und dann haben wir das später zusammengeführt und nochmal im Thermomix, ich glaube 20 Minuten nochmal gekocht und daraus dann das Püree gemacht und dann schön mit Butter fertig gemacht. Und der richtige Kniff am Ende für das Püree war dann Orangen-Olivenöl.
Oh ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wow,
ja.
Das war eine Aromenkombination, die hat einfach so richtig derbe eingeschlagen. Dann haben wir die Möhrchen, gegrillte Möhrchen gehabt. Da haben wir eine Marinade aus Harissa und Ahornsirup und Olivenöl gemacht. Auch die Möhrchen haben wir kurz im Backofen vorgegart, dass wir sie dann an dem Abend wirklich nur noch mal kurz über den Grill schieben mussten. Mit der Marinade, also schön Harissa, auch Schärfe. Mhm. Und obendrauf war dann gepuffter Quinoa mit Haselnüssen und ein frittiertes Möhrengrün, was auch total gut funktioniert hat. Hatte ich auch vorher nicht gedacht, das Möhrengrün, wir hatten erst über Pesto nachgedacht. Im ersten Versuch haben wir auch ein Merengue gemacht mit Möhrengrün, getrocknete Möhrengrün, okay, zu Pulver und das Pulver in eine Merengue.
Okay.
Da hatten wir dann so Platten von gemacht. Aber sobald wir die an das Heiße gelegt haben, sind die halt komplett sind die halt eingefallen, weißt du? Das waren halt so dünne Esspapierplatten quasi, die knusprig waren. Und sobald die ans Heiße kamen, sind die aufs Essen gefallen und waren dann eher so ein, weiß ich nicht, eine Pampe.
Aber krass, ne? Da muss man sich ja auch mal vorstellen, also nicht nur an dem Abend die Vorbereitung, ne? Auch das jedes Mal so zu testen, ne? Funktioniert das, ausprobieren.
Ja.
Ist ja auch quasi wochenlang Entwicklung an dem Menü am Ende, ne?
Ja, also ich könnte jetzt sagen, ja, es waren ja am Ende nur 2 Wochen. es war halt schon viel Gehirnschmalz reinstecken. Carolin hat auch echt viel ausprobiert. Vorher, ich hatte, wie gesagt, echt nicht so viel Zeit, wie ich gerne mir genommen hätte. Und Carolin hat da echt wahnsinnig viel Zeit reingesteckt.
Du musst ja überlegen, ihr entwickelt ja quasi ein Menü, was stimmig ist, ne? Was man ja rein theoretisch so in Anführungszeichen auch so in ein Restaurant schicken könnte für einen Abend. Und dann gibt's das halt nie wieder, ne? Und ein Restaurant entwickelt sein Menü vielleicht sogar über eine längere Zeit und optimiert dann jeden Abend, ne? Also wenn man so merkt, so an dem Eingang, ach, das funktioniert nicht so wie vorgestellt auf Dauer, dann verfeinern wir das, ändern wir das. Und trotzdem muss man ja sagen, dass 95% oder noch mehr Prozent aller Restaurants ja ein langweiligeres Menü haben, wie ihr jetzt hier zeigt, ne?
Ja, kommt aufs Restaurant an, ja, aber du...
Ja, nicht à la Gold Mio leben, klar.
Ja. Mhm. Ja. Ah, vielen Dank, Martin. Es geht runter wie Öl.
Sehr schön.
Ja. Also auch frittiertes Möhrengrün.
Orangenöl hoffentlich.
Ja, genau. Ja. Das frittierte Möhrengrün hat auch echt total gut funktioniert. Ich habe ja mal Möhrengrün roh gefressen und dachte, das wäre toll, weil man das ja kann. Ich habe danach nur gehustet, weil das Zeug war so rau und so kacke. Frittieren war gut, sah gut aus, hat super funktioniert. Haben auch echt alle eigentlich gefeiert, gerade weil es auch dann rein vegetarisch war und man eigentlich so gedacht hatte, das scheißt auch so ein bisschen ab neben dem anderen, hat es aber halt gar nicht.
Warum auch, also ganz ehrlich.
Ja gut, manche Leute sind ja einfach auch dann, weil der nächste Gang ist dann das Fleischgericht, haben wir auch wieder so ein bisschen alt und jung draufgepackt. Ja. Ein Kalbstafelspitz, den habe ich Sous-Vide gemacht und dazu gab es ein Ribeye Steak, Dry Age, vom Grill, so als Kontrapunkt. Das Gericht hieß Mu und Mühchen. Ich hätte es gern Mutter-Kind genannt, aber das war dann doch ein bisschen zu derb.
Kannst du bei deinem Rammstein-Mini machen, aber ja. Nicht hier. Ja.
Genau. Den Tafelspitz habe ich irgendwie, wie ich auf bei Marc-Uwe Kling in Mainz bei den Känguru-Chroniken-Vorlesung war, waren wir in einem Restaurant, die hatten einen Tafelspitz und dazu auch ein Steak. Ich fand diese Kombination eigentlich recht geil. Das Tafelspitz war halt nur klassisch und war sehr trocken. Was natürlich auch irgendwo ein Tafelspitz auszeichnet. Aber gerade Kalbstafelspitz, Sous-Vide, also echt, ich fand Tafelspitzmäßig mega. Da kannst du echt nichts verkehrt machen. Wer also mal einen Tafelspitz machen möchte, guckt euch das unbedingt mal Sous-Vide an, weil das ist halt gelingsicher. Es ist scheiße zart und gerade auch mit Kalb echt mal eine richtig geile Nummer. Das muss man ja nicht jede Woche essen, aber Caroline und ich hatten halt vorher gesagt, wollen wir wirklich Kalb machen? Ist das wirklich in Ordnung? Aber es war so lecker, dass wir gedacht haben, das muss eigentlich. Wir hatten danach nochmal einen Rindertafelspitz gemacht, Sous-Vide, und es war halt nicht so geil. Dann haben wir gedacht, ja.
Nee, das ist auch, ja, das ist, da kannst du ja eher Schwein nehmen als. Ja, Schweinerücken statt Rinderrücken. Also, da musst du richtiges Brisket machen, mal.
Ja.
Dann ist das okay, ja.
Und da war dann auf dem Tafelspitz war frischer Meerrettich. Darunter haben wir ein Blumenkohlpüree gemacht. Caroline hat wieder ihre unschlagbare Jus gekocht von Rinderknochen. Es war halt so eine schöne dunkle Jus dabei. Dann haben wir eine Schmorzwiebel, ist das ein Gel oder ein kleines Püree gekocht, also wenn du Zwiebeln schön in der Pfanne mit Butter geschmort hast und das dann einfach pürierst und dann in Spritzbeutel füllst, hat das halt, es sieht vielleicht, okay, je nachdem wie du es spritzt, ein bisschen komisch aus, aber hat halt wahnsinnig krassen Röstzwiebelgeschmack, ne? Aber dann so, also so Schmorzwiebelgeschmack.
Aber krass, also so kann ich in der Richtung auch noch nicht. Spannend.
Ja, also es war geschmacklich total spannend. Und als kleine Sättigungsbeilage haben wir dann eine Mini-Fächerkartoffel gemacht. Und dann war das eigentlich auch, ja, völlig mengenmäßig ausreichend. Wir sind dann nachher noch ein bisschen mit Fleisch und allem möglichen rund gegangen und haben noch nachgelegt. Gerade das Fleisch hat sich natürlich erheblicher Freude der Gäste, die haben sich sehr darüber gefreut.
Ach krass, aber das ist schon spürbar, sowas, dass du bei Fleisch noch irgendwie so, oh, jetzt geht's hier richtig rund, so.
Ja. Ja, also wir haben es ist natürlich schon so, dass der Hauptgang sehr hoch stilisiert wird, so, ne? Auch als Weinbegleitung, wir haben eine Magnumflasche oder mehrere Magnumflaschen Rotwein dazu dann gehabt, ein 2016er Spätburgunder, also auch schon älter, das war halt echt was Besonderes, so im kompletten Paket.
Ja.
Ja, und ich meine, wir haben bei den anderen Gängen jetzt auch nicht so die Zeit gehabt, nochmal rundzugehen und nachzulegen, aber irgendwie hat das auch nicht gefehlt und ich meine, das Fleisch ist ja fertig, du willst es ja auch, also lässt es ja nicht in der Küche liegen. Ne? Wir haben dann
auch, wird ja auch nicht besser, ne?
Genau. Davon. Deswegen gehen wir da eigentlich immer sehr gern nach und die Leute haben sich echt drüber gefreut. Oder so in Gänze muss ich sagen, ich glaube, wir hatten noch nie einen Supper Club, wo wir so gut vorbereitet waren wie in diesem hier. Wir haben echt viel vorbereitet. Zum Beispiel die Pürees waren alle einen Tag vorher gekocht in Vakuumbeutel. Die mussten wir dann einfach nur in Sous-Vide heiß schießen. So Möhrchen vorgegart. Also wir haben uns wirklich das echt zu Herzen genommen, so viel es geht. Was ging vorbereitet und mussten dann nur noch finalisieren und platen. Und es war wirklich mal auch entspannt. Ne? Also wir hatten kamen in keiner irgendwo mal richtig in die Scheiße oder kamen hatten zu viel Arbeit mit irgendwas. Das hat echt mega geklappt bei diesem Mal.
Ja, man merkt ja auch so, ihr seid da schon ein bisschen eingespielt, ne? Also das ist so schon.
Das kommt dazu, aber ich bei dem Weingut, bei dem wir ja davor waren, da ist die Küche sehr klein gewesen, super kleiner Herd. Irgendwie auch ein bisschen blauäugig mit manchen Sachen, wenn wir ja zum Beispiel, ich glaube, Rosenkohlblätter entzupfen, weißt du? Also die haben wir da gemacht. Das haben wir, hätten wir halt einfach am besten einen Tag vorher gemacht, ne? Aber so hatten wir halt am Tag des Supper Clubs auch am so viel Arbeiten noch an den Tag selber gelegt, ne? Dass es dann auch wirklich auch anstrengend und stressig war. Und das haben wir halt dieses Mal komplett weggenommen.
Alles, ich habe hier übrigens, nur mal so als Tipp, bei Aldi letztens für 28 Euro einen Sous-Vide-Stab gesehen. Da dachte ich, what the fuck? Das wird auch immer billiger, ne, die Dinger.
Ja.
Also man kann sich sowas jetzt einfach mal schon gönnen, auch wenn man es nicht so oft braucht. Und am Ende brauchst du eigentlich nur am besten eine Styroporkiste mit Deckel, ne?
Ja. Also ich habe jetzt einen günstigen gehabt, der hat es leider gerade bei einem Long Job, ich glaube, ich habe Pulled Pork gemacht mit 24 Stunden, der ist am Arsch gegangen drüber. Und ich habe den nicht so oft benutzt gehabt. Also der war war nicht so prall. Ich habe mir jetzt den teuersten von Caso,
ja.
Den großen geholt, weil Caroline hatte den. Ich habe mir da ihren ausgeliehen und habe dann noch ein paar Sachen, also gerade diese Tafelspitzsachen ausprobiert. War halt echt so begeistert davon, dass ich gedacht habe, ey, komm jetzt. Also kaufst du jetzt einen günstigen? Ich habe mir den auch von Inkbird. Inkbird, der liegt, glaube ich, auch bei 60 Euro oder sowas. Habe ich auch gedacht, ja, warum nicht den? Und dann dachte ich so, ach komm, weißt du, wer billig kauft, kauft zweimal. Du musst ihn natürlich auch brauchen. Und der große Caso, der kann 30 Liter umwälzen und nicht nur 15 oder 20. Und wenn du ja schon mal so ein bisschen krank unterwegs bist und viel Wasser hast, habe ich gedacht, ach komm, komm, das ist jetzt für den Supper Club, das brauche ich jetzt. Ich muss den jetzt kaufen.
Ja. Es gibt natürlich auch richtige Profi-Geräte und so, die für viele Stunden ausgelegt sind, aber ich sag mal so, ich mache so viel Sous-Vide, mir würde auch erstmal der 29 Euro Stab
auf jeden Fall, ja, gut.
Reichen. Ja, ja. Aber es ist auch einfach, ne, vielleicht, weißt du, du kriegst ja auch Bock drauf, wenn du es dreimal mit deinem 29-Euro-Stick gemacht hast und kaufst dir dann richtig guten, so für 120, 200 Euro, ne? Und dann weiß ja auch, dann ist selbst der 30-Euro-Stab kein Fehlkauf. Aber natürlich, also für dich ist das jetzt.
Ja, aber du hast völlig recht. Ich habe es ja auch bei dem Entsafter so gemacht. Da habe ich mir auch den 30-Euro-Entsafter geholt bei Amazon.
Stimmt.
Und habe es erstmal ausprobiert, weil ich auch wissen wollte für mich, ob ich das Ding überhaupt benutze. Und den habe ich ja dann kaputt gerockt in 2 Monaten, haben zurückgeschickt. Und hab mir ja dann den teuren geholt, weil ich einfach auch gemerkt habe, ja, es macht jetzt Sinn, aber wenn du dir von vornherein den 200-Euro-Ding dahinstellst und du brauchst ihn dann nicht, ist es halt auch echt scheiße.
Ja, dann wird's echt blöd.
Ja. So, und dann kam noch der krönende Abschluss, das Dessert. So simpel, wie es da aussieht, so geil war es aber auch. Ich hab noch eine Eismaschine mir ausgeliehen, eine Profi-Eismaschine, und habe das Vanille-Eis-Rezept von unserem Zwei-Sterne-Koch hier aus dem Tal. Und die Grundzutaten sind immer grob, also neben 1 Liter Sahne sind da 14 Eigelbe drin. 14.
Also schon, ja. Das ist für die Cremigkeit, ne? Dass du quasi wirklich, ganz viele machen da ja noch irgendwelche Zusatzstoffe und so rein, aber man kann es auch einfach, ne?
Man muss es gar nicht. Also die 14 Eigelbe, dann ist noch Zucker drin und Vanille. fertig. Also
das ist ein Eierlikör quasi eingefroren.
Das ist, ja, ohne Alkohol. Ja, das ist ein Eierlikör ohne Alkohol. Also das war, dieses Eis ist eigentlich so schon zum Niederknien. Und meine Idee war eigentlich, Martin, ich wollte eigentlich Dame Blanche machen. Wollte das auch deine Story zum Besten geben an dem Abend. Ne? Martin, Belgien, wie viel Dame Blanche kann man in 3 Tagen essen? Aber Caroline hat dann, also noch eine andere Idee, weil ich meine, das natürlich auch sehr mächtig wird mit Schokolade und allem. Und Caroline hatte dann einen Gegenvorschlag gemacht, das war ein kalter Brownie, also wirklich ein Kühlschrank eiskalter Brownie mit Johannisbeere drin. Und das Ding hat mich komplett weggebeamt, weil normalerweise hast du ja immer Schokobrownie heiß mit Eis und sowas, ist so wirklich ja, ist ja auch immer geil, ne?
Ja.
Aber dieses Ding, das war halt so erfrischend kalt, dann sehr, kennst du sipschig? Also war einfach sehr, sehr feucht.
Ja, sipschig, sipschig, sowas.
Ja, ja. Also so richtig feucht von den Johannisbeeren auch da drin. Dann durch diese Fruchtigkeiten der Schokolade. Das Ding hat echt, es war wow. Und dann zusammen mit dem Eis, Knaller. Also wirklich, ein sehr unscheinbares Dessert, aber richtig geil. Ich glaube, das kam am Ende, nicht stimmt, die Dame Blanche hat verloren, weil wir hatten bei dem Weingut, die hatten dann überlegt, ja, was machen wir denn dann Wein zum Dessert? Also irgendwie wollen wir ja noch irgendeinen Wein anbieten. Mhm. Die hatten keine Süßweine und also direkt mit Schnaps dazu gehen ist auch kacke. Und dann hatten die halt einen Portwein. Und dieser Portwein war halt so sehr, sehr kirschig. Und dann haben wir halt gedacht, so nur Schokolade dagegen ballern ist auch schwierig. Und deswegen haben wir dann diesen Johannisbeere genommen, die sehr gut auf das Level passte mit der Kirsche.
Ja.
Und deswegen ist es nicht die Dame Blanche geworden.
Ich erzähle ja nochmal.
Okay.
Aber umso besser, dass ich keine Dame Blanche verpasst habe.
Das stimmt, mein Lieber. Wenn du mich dann irgendwann mal besuchen kommen solltest, ne, dann mache ich dir dieses Vanilleeis und dann kriegst du da die Dame Blanche mitgemacht.
Ich habe ja einen separaten Eismagen, ich werde das jetzt nicht vergessen, ne? Das ist dir schon klar.
Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen, weil du musst ja erstmal Zeit haben, hier hinzukommen, ne?
Alter, ja. Aber das, du bist nicht der einzige Mensch, mit dem mir das aktuell vorwirft. Also sei beruhigt, es sind schon mehrere Leute. Ich habe auch noch ein Geburtstagsgeschenk, was ich unbedingt einlösen muss. Und ich finde im September keinen Termin dafür. Und im Oktober habe ich wieder Geburtstag. Also, und wir haben uns das vorgenommen, dass das noch klappt, aber naja.
Das heißt, okay, das ist ein Geschenk an dich gewesen. Ja, Martin, da musst
ja,
du...
Ja, genau. Ich bin da nicht ganz leicht. Ich bin nicht leicht zu kriegen.
Merke ich mir, du machst dich rar. Ja, ja,
ist okay. Ja, ja, ja.
Ja, sehr schön. Also das war unser Supper Club Menü. Es war sehr geil. Ich habe den Philipp getroffen. Den kennst du, glaube ich, auch aus Bochum. Er hat dich auf jeden Fall auch schon mal getroffen. Ist ein treuer Küchenzuführer.
Klick, aber wenn er mir verrät, wo, dann fährt es mir bestimmt wieder.
Der war auch schon mal in der fetten Kuh.
Ich wollte gerade sagen, ja, wenn, dann genau, da ist jetzt auch ihn verortet.
Ja, also Hörer waren auch da, die Steffi, auch schöne Grüße, es hat leider nicht geklappt, die hat am Tag selber noch absagen müssen wegen Corona, also ganz kurzfristig hat das nicht geklappt. Ja, ansonsten war es halt echt mal schön, ein paar Gesichter von den Hörern zu sehen. Hat mich echt mega gefreut.
Das ist echt immer so eine große Freude, was vielleicht aber auch schon ja quasi 3 Jahre nicht, so gut wie gar nicht mehr vorkam, ne? Also ja. Durch Corona halt, ne?
Ja.
Ja.
Also am
Wochenende habe ich mal den Alex wieder getroffen. Schöne Grüße auch an dieser Stelle, Alex Lemming, ne? Platz 6, gratuliere, Deutsche Grillmeisterschaft, schon. Mega gut. Ja, auch wenn er ehrgeiziger war. Der hat übrigens im Dessert den ersten Platz gemacht und das ist schon richtig knaller.
Sehr geil.
Ja.
Ja, wir hatten uns dann nach dem Supper Club vorgenommen. Wir haben also Dessert serviert, dann gab es noch Espresso und dann haben wir uns unter die Leute gemischt. Also einfach, dass wir uns dazu dazugesetzt haben und mit denen noch ein Weinchen getrunken haben und erzählt. Und dann wurde es halt echt, also ich bin erst um 3 Uhr nachts ins Bett, ist auch schon ewig nicht mehr vorgekommen und dann nach so einem Tag, wir haben halt echt keinen Schlag mehr aufgeräumt und am nächsten Tag, ja, war dann Aufräumen angesagt. Und ich habe mich dann ein bisschen verflucht, dass ich erst um 3 Uhr ins Bett bin. Ne? Also bis 3 Uhr war echt total schön. Hat echt, ja, echt viele Leute gesprochen, war echt richtig cool. Am nächsten Morgen habe ich gedacht, oh mein Gott, was hast du getan? Eine Tochter hat bei den Großeltern geschlafen, die kam auch schon um 9:30 wieder. Das heißt, ja, wir hatten dann gerade irgendwie, das waren keine 6 Stunden geschlafen. Mit Alkohol und alles. Und ich hatte Beinkrämpfe. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre ja jetzt viel Fahrrad, aber irgendwo in meinem Waden, also vorne auf dem Schienbein, hatte ich Krämpfe. Ich bin nachts aufgewacht und da kannst du nichts machen, ne? Wenn du in der Wade hinten hast, kannst du ja irgendwie spannen, aber auf dem Schienbein, ich bin wahnsinnig.
Ja, sonst, also, oder man könnte zumindest mal aufstehen oder so, ne? War alles nicht möglich, ne?
Ich habe Magnesium genommen. Ich habe eigentlich an dem Abend, also direkt nach dem Supper Club, als ich mich an den Tisch gesetzt habe bei den Leuten, nur schon die Füße unterm Stuhl verschränkt habe, fing die Scheiße schon an. Dann hängst du dann da so, wenn du bei deinen Gästen sitzt, fängst du da mit Krämpfen, so Spastiken an. Das war, naja. Ja, aber so am Ende war echt, hat sich mega gelohnt. Die Leute waren alle zufrieden. Hat mega Spaß gemacht und in die Location war halt einfach, du hast die Bilder ja schon gesehen,
ja,
es war ein Traum, 2 lange Tische, wir hätten am liebsten einen ganz langen gemacht, aber das hätte vom Platz nicht gepasst, wenn wir noch drin gekocht haben, Blumendeko auf dem Tisch und drumherum und in den Garten rein und es war einfach, das könnte ich echt jeden Monat machen, weil es so schön ist, weil es einfach so schön ist, ich hätte einfach, ja.
Why not?
Ja, why not?
Ja, keine anderen Hobbys, außer Supper Clubs.
Ja.
Nee. Dann machst du deinen eigenen Laden auf.
Nee, ich bin schon froh, dass ich das nicht beruflich mache. Das ist auch immer das, wenn wir dann gekocht haben, dass man weiß, so.
Ja, das ist ja auch, das soll ja auch eine Passion und so bleiben, ne? Also von daher alles cool. Also ist das doch gut. Ja. Sehr cool.
Ja, sehr schön war es. Und das war eigentlich auch mein Highlight der letzten 3 Wochen, muss ich sagen, ja. Was hast du denn Schönes erlebt? Ich muss dir jetzt nicht nur vom Supper Club erzählen.
Ach ja, also ich habe sehr viel gegammelt, sehr viel holländischen Scheiß gegessen.
Kannst du es ein bisschen netter sagen? Das hört sich viel schlimmer an.
Holländisches, frittierten Kram. Ich habe meinen Holzkohlegrill nicht ein einziges Mal angemacht. Ich habe meinen Smoker nicht angemacht, weil wir Besuch im Garten haben. Hast du bestimmt gesehen.
Ah, und,
hinter der Grillküche hat sich ein V gedacht, dass es im Minzbeet ist ein super Ort, um Eier zu legen. Und der brütet jetzt da. Oder wir haben sie dann auch noch natürlich Minty getauft, weil sie Minz. Ja, irgendwie Munti heißt, glaube ich, Minze auf Holländisch, ne? Und Minze, dann ist Munti rausgekommen, Minty rausgekommen. Ja, und Minty saß halt jeden Tag auf den Eiern und hat die 5 Minuten am Tag nur eine kleine Runde gedreht durch den Park. Und ja, ich dachte so, ich muss hier keinen Waldbrand 1 Meter vom Vogel simulieren.
Ja.
Das ist vielleicht ein schlechtes Signal und der haut ab, ne? Ist ja auch ein Riesenvogel, ne? So ein V.
Ja, ja.
Also, auch wenn er immer so seine Runde gedreht hat und die Flügel ausgeschlagen hat, um so aufs Dach zu springen oder irgendwo um, der hat sich gerne irgendwo oben drauf gesetzt, ne? So was auf Dachhöhe ist, ne? So auf die Pergola oder so. Das wirft ja direkt einen riesen Schatten auch, ne? Also das ist schon heftig. Ja.
Hat er keine Angst so vor dem Film?
Also, er hatte keine Angst vor uns und wir auch nicht vor ihm. Also, alles cool. Mag sehr gerne Blaubeeren. Johannisbeere ging auch.
Habt ihr die gefüttert oder hattet ihr die da rum in Sträucher?
Wir hatten so ein paar, die nicht so gut aussahen, die hat er bekommen. Und an den Tagen, wo es sehr, sehr heiß war, haben wir denen auch Wasser gegeben. Die sind auch von Natur aus schon so ausgelegt, dass sie diese 3 Wochen ohne Essen und Trinken so halbwegs rumkriegen. Aber es war ja schon eine nette Geste, ein bisschen Wasser dahin zu stellen. Ne? Der hat dann auch bei der Hitze auch nicht so ganz krass doll dann gehäschelt.
Aber hat er euch denn an sich rangelassen oder wurde der unentspannt?
Also ich könnte wirklich so 10 Zentimeter von ihm das Futter hinlegen. Ne? Aber man muss ja auch mal sagen, ganz ehrlich, ne, ein V wächst ja nicht irgendwo auf. Der muss ja bei Menschen aufgewachsen sein. Den gibt's ja nicht in Wild. Ne? Warum? Also der lief jetzt schon ein paar Wochen bei uns im Park rum. Keiner wusste, zu wem der gehört. Lustigerweise ist der V auch das Maskottchen vom Park. Ne?
Ah.
Das ist ja im Logo sogar drin. Ne?
Stimmt, ja.
Ja. Und warum er sich unseren Garten von 1200 Häusern ausgesucht hat, wissen wir nicht, ja.
Das ist ein Zeichen Gottes, Martin.
Ja, das hat meine Schwiegermutter auch gesagt, das ist eigentlich ein Zeichen Gottes, dass meine Frau ihre Vogelphobie bekämpft. Und das war auch so, ganz ehrlich, ne? Am Anfang wurde uns gedroht, wie ihr füttert den einmal. Dann schmeißt die Eier über den Zaun. So, also hätte sie nie gemacht, aber ne? Und am Ende hat sie den V selber gefüttert, ne? Mit Blaubeerchen. Ja. Ja, auf jeden Fall, deswegen blieb das alles mal aus. Wir haben viel auf dem Scotty gegrillt, auf dem Gasgrill. Wir haben den Pizzaofen sehr oft angehabt, den Uni. Dazu erzählen wir, glaube ich, nächste Folge ein bisschen mehr.
Ja.
Ja. Aber, ich habe so ein bisschen versucht, so diese blöden halbgaren Restaurantbesuche, die wir in den letzten 2 Jahren während Corona hatten, komplett zu vermeiden. Also in so Restaurants, wo man so essen geht, so wo so ein Essen schon 20 Euro kostet, aber das ist irgendwie nicht so richtig gut, ne? Und das hatten wir in den letzten 2 Jahren sehr oft diese Erfahrung gemacht in Läden, die vorher sogar gut waren. Und deswegen habe ich gesagt, ey, legen wir einen 10er drauf, fahren wir direkt ins Black Smoke. Und ja, du kennst ja das Black Smoke aus Antwerpen, ne?
Yeah.
Ja. Genau, und das habe ich mir gewünscht. Dann sind wir am Hochzeitstag sind wir zum Black Smoke gefahren und was soll ich sagen, außer es war mindestens genauso geil wie an dem Abend, wo wir da waren. Es hatte so 2 Aspekte, die mir besser gefallen haben. Also erstmal, ob du in Black Smoke Rotterdam oder Antwerpen gehst, ist so von Ambiente beides gleich geil, ne?
Mhm. Also, ich habe auch erst gedacht, cool. Ja, ihr seid doch in Rotterdam, aber das war doch in Antwerpen. Ich habe überhaupt erstmal gar nicht geschaltet, dass es ein anderes ist. Ja. Ich habe gedacht, das. Ja.
Ich weiß, was du meinst. Sie sehen sehr ähnlich aus, ne? Irgendwie, auch die Story ist so, dass der Jordan Althusen irgendwie vorher die 20 besten Barbecue-Spots in den USA besucht hat, um daraus den besten Laden hier in Europa zu machen, ne? Und ja, es ist dann halt, wir waren zu 6 Leuten und es ist dann doch so eskaliert, ne? Also wir haben das bestellt, was bei Big Hack die Motherload-Platte hieß. Ich weiß gar nicht, wie das da hieß. Also eine Platte, ich weiß noch, wo wir da waren, glaube ich, so 5 Highlights oder so, ne? Auf dieser Platte. Es gab so 2 oder 3 verschiedene gemischte Platten, wo so Highlights drauf waren. Und jetzt gibt's so eine Platte, wo wirklich einmal alles drauf war. So 8 Sachen, ne? Von Ribs, richtigen Brisket war da alles drauf, ne? Und, oh, sorry, das war das Mikrofon. ja. Und das war durch die Bank richtig geil. Vor allen Dingen auch im Kontrast zu, Wir waren ja damals auf so einer Fleischreise, haben sehr viel Fleisch gefressen und das war ein Zwischenpunkt, ne? Ich glaube, man kann das manchmal viel intensiver noch genießen, wenn das so das Einzige ist, wo es richtig Fleisch gibt, ne? Ja. Das Einzige, wo ich so nicht ganz so geflasht war, es gab so eine Whisky-irgendwas-Wurst, ne? Und die war eigentlich wie so ein Mettenten aus so einer polnischen, wie so ein polnisches, wie heißt es denn? Dieser Sauerkraut-Eintopf, ne? Ja. Also schon sehr deftige Wurst, ne? Die sollte mit Whisky gemacht worden sein. Hat keiner am Tisch rausgeschmeckt. Mhm. Aber die war sehr, sehr geil, ne? Also sie war gut, ne? Aber nicht so, wie man dann so erwartet, wenn man eher sowas Texanisches erwartet oder so, ne? Aber die Ribs waren top, 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 ne? Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so geile Ribs gegessen habe. Geschmacklich und von der Konsistenz. Brisket war richtig eine gute, solide Nummer. Also für ein Laden, Restaurant habe ich es auch noch nie so gut gegessen. War echt toll. Und ja, mein Sohn hatte einen Burger gehabt, der war auch richtig gut. Und was viel größeres Highlight damals als im Vergleich zu Antwerpen war, waren die Beilagen. Ich weiß nicht, ob es auch in Antwerpen inzwischen besser ist. Also ich habe es aber auch nicht schlecht in Erinnerung. Die Beilagen waren alle verdammt, verdammt gut. Ohne Scheiß, die haben so ein Kimchi gehabt. Die hatten so ein Cornbread, ne, was so einfach auch schon für sich einfach wunderschön aussah.
Ist das Cornbread mit diesem weißen und orangenen Zeug drauf?
Genau, und dann oben die Jalapeno-Ringe. Die waren der Hammer. Einzige, was wirklich, da muss man sagen, was wirklich läppisch war, waren die Wedges. Das waren einfach Wedges, wie du sie überall bekommen kannst, ne? In jedem Steakhouse aus dem TK-Beutel, ne?
Was war auf dem Cornbread? Was waren das für Soßen obendrauf?
Das war relativ einfach. Das war, glaube ich, so ein Schmand einfach. Und so eine, was war das für eine Soße? Frag mich nicht mehr. Ich war die Person, die an dem Tag trinken durfte. Und dann gab es ja noch Cream Corn und das war auch sehr raffiniert gemacht. Unten so eine Maispüree und dann oben so angerösteter Mais und so eine Hippe. Das war richtig, richtig stark. Und ja, meine Frau dachte so, sie muss erst so, also, weil das ist alles nichts für sie, ne? Sie hätte vielleicht einen Burger gegessen, aber durchgebraten, traut sich dann auch nicht da, ist auch läppisch, ne? Und die haben einfach so immer jedes Mal so einen wechselnden vegetarischen Gang und die haben
Falafel,
gegrillten Spitzkohl mit Falafel und Hummus gehabt und das war wirklich auch absoluter Hammer. Das hatte mich jetzt so ein bisschen an die Erzählung von dir gerade erinnert, von deinem Gang, ne? Wo man so ein bisschen dann noch mehr die Aromen rausgezogen muss und so. Das war wirklich ein wirklich so ein 10 von 10 Teller, ne? Das war so gut, ne? Ich hätte auch dahin fahren können, nur diesen veganen Gang essen können und ich wäre happy gewesen. Ohne Scheiß, so lecker war das, ne? Ja. Da habe ich auch selten, also gerade in dem Laden nicht erwartet, ne?
Ja, hätte muss man schon sagen. Auch nicht so unbedingt erwartet, ne?
Aber die waren halt wie gesagt sehr stark im Beilagenbereich auch und eben halt auch hier mit dem vegetarischen Gang. Ja, wir haben sonst kein Steak noch dazu bestellt, was total dämlich war.
Steak?
Ja, so ein 300 Gramm Flanksteak, ne? Weil du hast so krass aromatisches Fleisch, ne? Und auch viel, ne? Und so ein Steak geht komplett unter. Das ist so, und es war bestimmt nicht schlecht, ne? Es war bestimmt ein gutes Steak, ne? Das war so ein 300 Gramm Teil, was wir uns zu vier Erwachsenen, zu drei Erwachsenen ein Kind geteilt haben. Aber, weißt du, wenn du so die ganzen Sachen hast, ja. Pulled Pork war gut, aber inzwischen, ich finde Pulled Pork schon langsam echt langweilig, ne? Ich bin da so echt drüber, ne?
Also ich muss halt sagen, es muss halt ein geiles Pulled Pork sein und das ist nach wie vor einfach Kruste dran, ne? Ich habe immer noch die Benchmark von dir im Kopf, die wir im Garten beim Barbecue gemacht haben. Dieses, also so finde ich ist
halt okay. So ist es, ja okay, ne? Wenn du es mit dem vergleichst, damals, das war, wenn das damals eine 10 von 10 war, dann war das eine 8 von 10, aber immer noch sehr, sehr gut, ne? Ja. Aber ja, also wenn du diese anderen Sachen hast, das Brisket, die Ribs und so, Ne, dann würde ich mir lieber eine halbe Leiter Ribs mehr bestellen als Pulled Pork, ja. Mhm. Dann hatten die so selber gemachte Pickles und Gewürzgurke und so, ne? Das war alles richtig stabil. Und das war schon alles ein bisschen teurer, weil wir alles gefressen haben, ne? Aber wenn du da hingehst und einfach mal so eine Leiter Ribs mit Beilagen für 29 Euro bestellst, ne? Mhm. Dann hast du auch ein sehr, sehr gutes Essen, so finde ich. Also, und der Burger für Kinder war ein riesen. Das war auch das gleiche Patty wie für Erwachsene für 20 Euro, für 10 Euro ein Kinderburger. Ne? Richtig, also kannst du halbwegs nicht übertrieben teuer essen gehen und sehr, sehr was Gutes bekommen. Es war ein absolutes kulinarisches Highlight, wirklich. Also, wir haben auch mittags reserviert, ne? Weil wir Freunde dabei hatten, wo die eigentlich an dem Tag abreisen wollten, die dann doch länger geblieben sind, ne? Und wir haben uns den ganzen Tag danach nur noch so gerollt gefühlt, ne? Also ja. Wir waren kurz danach in der Markthalle und das war komplette Überforderung. Es machte auch keinen Sinn, dahin zu gehen. Ja. Ne? Da hast du einfach was getrunken oder aber nichts mehr gegessen. Ja.
Die Platte hieß Blacks Barbecue Bonanza 4.0.
Ja, genau, Bonanza 4.0, genau. Ja, jetzt wo du es sagst, ja. Natürlich. Ja. Ja, kannst du jedem empfehlen. Egal ob Rotterdam oder Antwerpen, eine kleine Reise, ein schöner Städtetrip ist es auf jeden Fall wert. Die haben auch tolle Außenplätze, wenn es warm draußen ist. Und ja, allein der Laden ist so eine Show für sich, ne? Ja. Der Service. Wirklich auch top, 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 ne? Ja, mittags war jetzt aber auch noch nicht so viel los. Ja. Wie zu erwarten, J. Althusen selber war nicht da, aber ey, kann ich auch verstehen. Wer sonntags da in seinem eigenen Laden rumgammelt. Ja. Nee, das ist schon eine Show. Ja.
Also ich verlinke euch das Martins Instagram-Post und auch den Link zur Webseite von Black Smoke. Mhm. Wer in der Nähe ist, unbedingt mal hingehen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran. Ich erinnere mich auch noch an das Dessert in Antwerpen. Das war dieses Profiterol oder irgendwas mit Bacon Crunch obendrauf. Da war ein knuspriger Bacon
ja,
auf der Sahne.
Was ich noch unbedingt probieren lassen musste, ne? Ja, jetzt weiß ich wieder. Ich war, an dem Tag war ich nicht mehr aufnahmefähig für ein Dessert. Das ging gar nicht mehr. Da waren wir zu. Falls du nochmal in unsere Gegend kommst da, ne, ich habe auch jetzt, wir haben wirklich ein Paradies an Ort gefunden, was eine Gastronomie ist. Da habe ich aber nur diese Pavlova bestellt, heißt die. Und das, also das ist ja eigentlich so ein Kuchen, ne? Und die haben das halt als Dessert interpretiert. Richtig, richtig nice. So ein kleines paradiesisches Eiland, kann man sagen.
Ja, habe ich die Bilder gesehen. Oder die Videos sahen sehr gut aus.
Auch, das war, ich glaube, wir waren am vorletzten Tag oder so da. Ja, das ist, ja, ich sehe es gerade, so 5 Tage her.
Aber auch das Bier dazu, dieses Boys Bon, sieht auch richtig gut aus.
Ja, lustigerweise hat sich dann natürlich unsere Belgien Connection direkt gemeldet und meinte auch so, bestes Kriegbier war auch perfekt für so einen heißen Sommertag. Ja, ja. Ist halt aus richtigen Früchten gemacht, nicht wie dieses andere, ne? Das ist hier eins. Das ist dann nicht ganz so zuckersüß, ne? Aber dadurch auch eben halt erfrischender, ne?
Und fruchtiger wahrscheinlich auch, ja.
Ja, also. Zu Pizza kommen wir demnächst, ne? Und zu Pizza gibt es jede Menge auch noch zu erzählen. Ne?
Ansonsten habe ich jetzt nur noch, du hast ja auch gerade was Neues getestet in dem Rahmen, die neuen Petromax-Kühltaschen.
Oh ja.
Die, ich hatte ja auch geliebäugelt mit, also die haben eine, was sind das, Tragetaschen?
Ja, das sind so einfach so eine, also das eine ist ja eine Kühlbox, ne, eine richtig robuste, und das ist eine Tasche, ja, die man sich auch mal eben umhängen kann, wenn du zum Sport gehst, zum irgendwie, ne, vielleicht werfen. Nein, nicht zum Sport, aber also, weißt du, so, vielleicht mal im Park oder so,
zum
ja,
Bier trinken.
Sport, ja, und, ne, Ja, und die gibt es in zwei Größen. Ne? Ich habe die kleinere genommen, weil ich schon ein bisschen Angst hatte, dass das andere zu wuchtig ist und das Auto immer zu voll. Mhm. Ne? Inzwischen muss ich sagen, war eine gute Entscheidung, aber ich will die andere auch haben. Ich will immer so ein bisschen die Wahl haben, nur eine kleine dabei zu haben oder eine große. Ist ein bisschen, naja.
Die Tasche sah auf jeden Fall echt fett aus und sie hat echt Hammer performt. Du hast ja am Wochenende ja, glaube ich, intensiv
gekauft. Ja, ey, das Krasse ist so, wir haben 2 Kilo Eis gekauft, ne? Und also das 8 Liter Innenvolumen, ne? Und die ist so wirklich ein bisschen mehr als 2 Daumen dick isoliert. Also die ist wirklich so dick isoliert. Ich habe noch keine Tasche gesehen, krank die so krass ja. isoliert ist. Genau. Das ist auch der Unterschied zu der größeren Tasche. Ist außen gar nicht mal so riesig. Die ist nur in beide Richtungen 10 cm größer, aber genauso hoch. Und hat aber statt 6 x 0,5 Liter Flaschen, hat sie Platz für 6 x 1,5 Liter Flaschen. Ne? Also schon dann im Inhalt für 20 Euro VK oder 30 Euro wahnsinnig viel mehr Platz drinnen. Mhm. Ja, und dadurch, dass sie so gut isoliert ist, bleibt die Kälte auch verdammt gut drinnen. Ne? Wir haben jetzt das ein bisschen, also nicht läppisch, aber wir haben es so ein bisschen drauf angelegt, sage ich mal. Wir haben wirklich 2 Kilo Eis drauf reingepackt, ne? Unten drunter und oben drüber und dann warme Getränke reingetan. Also wirklich pisswarm. Ne? Also das war nicht so Zimmertemperatur, sondern ne, die waren im Auto, die waren 28 Grad ne, oder 30. Ne? Und ja, und wir haben dann nochmal so insgesamt so 5-6 Dosen nochmal nachgelegt und am Abend hatten wir immer noch da kaltes Getränk, also wirklich so, wenn mich abends angekommen, 18:30 oder so am nächsten Tag. Mhm. Und die letzte Cola habe ich mir noch mit hochgenommen, die war kalt.
Ja, krass.
Und das ist so für einen 2-Tages-Trip, für 2 Personen super. Oder eben halt vielleicht 4 Personen an einem Tag. Wobei dann ja das Eis sogar noch länger halten würde. Ne? Aber ist die Frage, wie schnell die Getränke kalt sind da drin. Wenn du vorgekühlte Getränke nimmst, und ich habe Crush-Eis genommen, ne, das schmilzt ja auch nochmal schneller als Eiswürfel. Ja. Wenn du vorgekühlte Getränke reinpacken würdest, dann würde das auch länger durchhalten. Ne? Also dann bist du auch, glaube ich, ganz schnell bei 4 Tage. Ne?
Was mit Kühlakkus? Ja. Wie funktionieren die da drin?
Kannst du natürlich auch statt Eis nehmen. Also das Witzige ist halt, da ist so eine Tasche drin, ne? Die so ziehst du raus, genau, ne? Du kannst auch damit einkaufen gehen, rein theoretisch, ne? Aber du ziehst einfach das raus, nimmst dir das Bier raus und musst nicht ins Wasser reingreifen.
Ja, das ist schon ein Punkt.
Ja, das ist eine sehr coole Tasche, vielleicht für einen größeren Trip oder für mehr Getränke. Ja, und die Performance wird auch nochmal besser, wenn du die Tasche vorher auch in die Kühlung steckst, aber das hat eigentlich kaum einer selber so zu Hause, oder? So eine Kühlung.
Platz, ja.
Ne, wo so eine große Kühltasche, ne? Also die große ist dann auch wirklich schon ein bisschen groß, ja. Ja, und du hast ja jetzt auch was Neues von denen, ne?
Ich hatte mir das auch angeguckt und habe überlegt, ja, die Kühltaschen sind ja recht geil, will ich die mal ausprobieren, aber die Kühlboxen sind natürlich auch fett. Ne? Dann habe ich überlegt, was brauchen wir denn jetzt eher so mal zum Testen? Was ist denn jetzt geiler? Und ich habe mich dann anstatt für die Taschen für die Kühlbox entschieden.
Ja.
Und das ist ja wirklich, das sind ja auch wirklich kranke Maschinen. Ne? Ich glaube, die haben 25, 50 und 75 Liter. Und ich habe mich für die 50 Liter Kühlbox entschieden. Und auch die ist richtig fett isoliert. Ne? Das ist ja fast eine Handbreit Isolierung rundherum. Und ich habe jetzt 2 Einsatzzwecke für. Gerade bei uns im Garten habe ich echt einen weiten Weg zum Kühlschrank. Und wenn du dann direkt, also an meiner Grillstelle, habe ich nichts. Ne? Und da habe ich jetzt diese Kühlbox mir hingestellt. Und die, ja, geil, ne? Die kühlt alles mit Eiswürfeln astrein gekühlt. Ich habe jetzt auch für die Pizzasausen, die ich da jetzt schon mal die erste, die ich da gemacht habe, wo die ganzen Zutaten für Pizza, gerade wenn du dann Mortadella oder irgendwas hast, was ja auch super schnell anläuft, hast du halt direkt quasi unterm Arbeitstisch, hast du diese Kühlbox. Dafür war die halt echt richtig genial.
Ja, oder also ganz ehrlich, das ist ja so ein Ding, die hält auch mal 4 Tage im Festivalstand, ne?
Ja.
Also da ist es ja richtig mega. Und ich weiß auch, dass die so wirklich oft als Kühlschrankersatz dann einfach genutzt wird, ne? Für so ein Angelwochenende, ne, für eine ganze Familie, ne?
Ja.
Kannst ja auch Eisakkus reinnehmen und sowas, ja, reinpacken, ne?
Ja.
Es ist halt, das ist nochmal vom Liter, also ich habe jetzt 8 Liter ne, zu 50 Liter, natürlich ein kleiner Sprung, ne?
Ja, wir hatten zum Beispiel letzte Woche, das war dann auch Glücksfall, dass ich ja auch schon diese Kühlbox hatte, ein kleines Grillen im Park mit der Firma. Ja. Und da haben wir einfach mit dem Auto Biertische hingefahren. Dann hatte ich meinen Scotty Max dabei, da hatte noch jemand einen Scotty mit. Wir waren 15 Leute und dann halt die Kühlbox und da halt da war Eis ohne Ende und Bier. Das hat den ganzen Abend, also das hat wahnsinnig viel Volumen kalt gehalten. Das war halt genial, ne? Kannst du dich auch noch schön draufsetzen, wenn du keine Stühle dabei hast.
Stimmt, von der Größe passt die, ne? Genau. Es gibt auch ein Kissen dazu zu kaufen.
Ah, ist das ein Kissen oder ist das eine, ich dachte, obendrauf gibt es noch so eine, ist ein Kissen?
Was du meinst, ist, es gibt zwei verschiedene Sachen.
Anti-Rutschen. Es gibt ein
Kissen, ja, und dann so eine, ja,
Matte.
Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber
na, ich dachte, eine Matte,
ist Deko-Element. So ein, ja, aber ich dachte, das ist vielleicht auch so ein ja, so eine Art Schutz einfach nur und dass man sich, wenn man es draufsetzt, dass es stabiler ist oder so, ne, aber also bequemer ist es nicht, aber es gibt auch einen richtigen, ne, ein richtiges Kissen.
Ja. Ah, das ist natürlich auch gut. Gut zu wissen. Also ich fand echt genial. Da an der Seite hast du dann auch einen direkten Flaschenöffner mit dran. Kannst du, ich weiß nicht, ob du den extra kaufen musst. Auf jeden Fall kannst du dann halt die Flaschen direkt aufmachen.
Ja.
Was willst du mehr? Innen drin war also noch ein Einsatzkorb. Da hatte ich dann, gerade wenn ich Pizza gemacht habe, so mal die losen Sachen, die dann auch nicht unbedingt so gut im Eis liegen sollen, drin. War auch mega. Also.
Und ich meine, ich habe irgendwelche Tests gesehen, die so, wenn du die voll machst mit Bier und Eis, dann geht also muss ja nicht mal Bier sein, aber ne, Getränke und Eis und die irgendwie nur einmal am Tag aufmachst, ne, dann hält die über eine Woche oder so.
Mhm. Ja.
Irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall muss brutal sein, wie lange die einfach kühlt ohne Strom. Ne? Das ist es ja, ne? Also ist ja einfach um ein bisschen, ne, unabhängig von Strom und Gas und so zu sein, ne? Autark heißt das. Ist das
ja,
Wort.
Ja. Gerade dafür. Und ich habe mir halt auch gedacht, ich meine, die ist halt richtig, es ist echt ein Trümmer, ne? Die ist richtig groß, auch die 50er schon.
Was wiegt die so? Was glaubst du?
Was die wiegt?
Ja.
Also weiß ich gar nicht. Also schwer ist sie nicht, also wenn sie leer ist. Aber okay. Wenn ich die jetzt in meinen kleinen Skoda-Kombi hinten rein, Fabia hinten reinpacken würde,
okay. Ja.
Das Ding wäre halt schon sehr voll. Also zum Mitnehmen wäre es jetzt für das Auto für mich schwierig. Vielleicht
der mit dem kleinsten Auto hat die größte Kühlbox. Ja, aber das ist das. Also im Urlaub für kalte Getränke nimmst du die nicht mit, ne?
Nee, dafür nicht. Halt, ne? Ja, nee, aber dafür also war sie auch nicht gedacht, ne? Also, ja,
okay.
Je nachdem, wenn wir jetzt mal nochmal auf einen Jungstrip fahren und wir sind halt, man weiß, man will nochmal was mit zurücknehmen oder man will gut einkaufen, wird die schon auf den Rücksitz passen oder so, ne? Dann muss man ja nicht mit 4 Leuten im Auto fahren. Aber so, weiß ich nicht. Also ich würde sie, für zum Mitnehmen ist sie ein bisschen schwierig, aber dafür war sie auch, wie gesagt, nicht gedacht. Das hast du dann. Ich stelle mir vor, gerade so eine Grillnummer, wir sind immer auf einer Hütte und du bist da mit ein paar Leuten und machst ein bisschen Grillen und du brauchst halt eine Kühlgeschichte. Das ist perfekt. Die fährst du halt dann extra mal dahin und dann, ja, du kannst damit nicht in Urlaub fahren, aber mal so mal irgendwas transportieren, irgendwo hinstellen, perfekt.
Ja, oder wenn du ein Camper bist, kannst du schon mit einem Urlaub fahren, ne? Aber dann hast du ja auch meistens einen Kühlschrank verbaut. Aber was mich interessieren würde, man könnte die ja auch mit Trockeneis betreiben. Das ist bestimmt brutal, das Gerät.
Das hat doch bestimmt schon einer ausprobiert.
Ja.
Sollte bestimmt. Man sich mal. Ja, also ich bin auf jeden Fall total begeistert von der Verarbeitung, halt, dass du so ein so dickwandig, und ich habe das ja jetzt bei den Taschen auch in den Videos gesehen, da wurde halt nicht gespart, ne? Also der ist der Einsatzzweck das Wichtigste. Und das ist halt krass. Weißt du?
Ja.
Das finde ich halt so genial da dran.
Ja, es ist schon ein cooles Teil, und wenn man eine große Karre hat, kann man die natürlich auch mitschleppen. Weil ich denke mal auch gerade, du hast ja auch gesagt, ne, was war das andere, 25?
Kleineres 25, ja.
Ja, ne, die ist ja schon dann deutlich kleiner wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Ja. Die mal mit ins Auto zu packen und so. Wobei es ja auch immer ein bisschen proportional ist, und wenn die große 75 ist, ist bestimmt auch ein krasses Trümmer.
Ja, die 75er fand ich auch richtig krank, ne? Also ich glaube, wenn du Jäger oder Angler bist, ne, oder irgendwie halt, oder wirklich mit für viele Leute ins Camping fährst, ein ganzes Wochenende, dann sind das, glaube ich, die Maschinen, die du brauchst. Also die 50er fand ich jetzt so für an den Grillplatz, und da habe ich Getränke und die Kochsachen drin, die ich brauche. Echt ein gutes Gerät, dass ich nicht immer wieder bis reinlaufen muss an den Kühlschrank und wieder was rausholen. Dann habe ich was vergessen. So packe ich mir jetzt alles in die Box und stelle es dahin und mache, ja, fett.
Ja, aber überleg mal bitte. Du kannst eigentlich, die haben auch einen Ablauf, ne?
Ja. Ja.
Du schmeißt einfach oben immer ein bisschen Eis rein. Also, ne, wenn du einkaufen warst, schmeißt noch mal ein bisschen Eiswürfel oben drauf. Dann kommst du damit schon eine gute Zeit hin.
Ja.
Schon krass.
Bei uns, der Rewe hat jetzt nur seit Tagen keine Eiswürfel mehr.
Das ist doch typisch, sobald es mal warm wird.
Hast du das noch nicht mitbekommen? Das habe ich ja jetzt schon von drei Nachrichtensendern gehört, dass es eine Eiswürfelknappheit gibt. Eine echte Eiswürfelknappheit, nicht eine...
In Deutschland oder was?
In Spanien ist es noch viel, viel schlimmer.
Aber warum Knappheit? Warum sagt man das so? Sind es ausverkauft? Meine Güte.
Ja, aber die haben halt zu wenig produziert. Die haben im Frühjahr und im Winter müssen die halt wahnsinnig viel produzieren und lagern das ein, damit sie im Sommer genug haben, weil sie können nur im Sommer, die Nachfrage ist so riesig, dass sie das überhaupt nicht schaffen. Und die haben im Winter, weil sie nicht wussten, wie der Sommer wird, und auch Corona und der ganze Scheiß, haben die halt auf die Bremse getreten und wollten sich nicht das Zeug einlagern, also auch Energiekosten, ne? Haben halt, ja, jetzt gibt's halt zu wenig. Und ich glaube, in Spanien war so irgendwie krass, weil die trinken, also es ist ja auch wahnsinnig heiß da, ne? Die brauchen das Eis ja jetzt auch einfach auch schon ein bisschen intensiver, und die haben echt Probleme damit, dass sie nicht an Eis rankommen. Nur noch das Klopapier von Deutschland ist das Eiswürfel in Spanien. Also die handelsübliche Mengen darfst du nur noch Eiswürfel kaufen, Säcke und sowas, ne? Darfst du nicht übertreiben.
Eieiei.
Eieiei.
Ja, also müssen wir uns jetzt Eiswürfelmaschinen kaufen.
Ja. Ich krieg bei uns an der Tanke immer. Es war bisher so mein Notfallmöglichkeit für Eiswürfel zu kaufen.
Ja, es war ein bisschen teurer, aber die haben eigentlich immer was da, ne?
Ja. Mal gucken. Am Wochenende brauche ich sie wieder. Ich bin mal gespannt, wo ich welche herkriege.
Sehr schön. Selber produzieren. Ja. In diesen Beuteln, dass das. Also ich mag das nicht. Also diese Einwegbeutel ist ganz fies, wo man auch so ein bisschen Folie dazwischen klebt oder so. Wenn du so Drinks machst und da ist so, die sind so hellblau dann, damit man das noch sieht. Ne? Widerlich. Ja, und diese, ja, also die Formen, finde ich, können sogar echt coole, zu guten Ergebnissen führen. Da gibt's ja auch noch die Kugel. Das funktioniert toll, aber.
Ja, ich finde eigentlich immer. Zu
ungeduldig, ja.
Ich finde halt, das Coole eigentlich an den Einwegbeuteln ist, dass du die kannst halt stapeln, ne? Also ich finde, die Effizienz davon, also vom Platz her und so, ist halt genial. Umweltbilanz ist maximal scheiße, deswegen, ich benutze die auch nicht. Ich habe sie nur mal benutzen müssen vor Jahren und dachte so, ist ja schon krass, ne? Dann ballerst du da 8 Stück von deinen Gefrierschrank und die nehmen halt kaum Platz weg und funktioniert.
Ja, wofür ich die mal genommen habe, als Eisakku-Ersatz, ne? Das geht natürlich auch, ne?
Ja.
Ja.
Ja, ich habe von Tupperware mir mal so ein Eiswürfel-bereiter-Ding geholt. Und da ist ein Deckel drauf. Das finde ich ganz sinnvoll. Das hat quadratische Würfel. Hast eine Öffnung, wo du das Wasser reinmachst und dann, dann läuft das Wasser
wesentlich. Ne?
Und das Wasser läuft nicht raus.
Ja. Kennen wir doch alle, wenn man das reinstellt.
Ja, das Schlimmste.
Ja.
Das so, stimmt. Martin, haben wir noch was? Es ist jetzt gleich schon 12:30. Wir haben es wieder übertrieben.
Das wäre ja auch komisch, wenn es nicht so gewesen wäre jetzt, oder?
Ich glaube auch, ja.
Absolut, ey. Ja. Nee, ich habe noch viele Themen, du bestimmt auch noch, worüber wir uns nächstes Mal unterhalten können.
Auf jeden Fall.
Und dann sind wir jetzt aus dem Sommerloch doch wieder raus.
Ich hoffe es. Also ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub, aber ich versuche das jetzt einzurichten, dass wir dann vielleicht mal eine Frühstücksfolge machen. So nach, wenn ich hier gefrühstückt habe, dass wir dann mal eine kleine Aufnahme machen können.
Ja, das wird doch mega. Ja, sehr, sehr gerne.
Und es wird sehr wahrscheinlich um Pizza gehen. Wenn ihr da schon Fragen habt, ne, könnt ihr euch jetzt mal proaktiv einbringen. Geht auf küchen-funk.de und schreibt da gerne einen Kommentar unter diese Folge oder schickt uns eine E-Mail. Schreibt uns auf Instagram an, wenn ihr Themen habt, die wir uns da mal besonders anschauen sollten und besprechen. Macht das doch bitte. Lasst eure Fragen da und wir besprechen die beim nächsten Mal.
Das klingt so, als wären wir Pizza-Profis.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, vielleicht könnten wir Fragen stellen. Weißt du, wenn die jetzt sagen, habt ihr eure Pizza schon mal irgendwie jetzt... Also ich werde nächstes Wochenende Pizza machen, aber dann ist es zu spät. Das ist ja noch nicht raus.
Aber was ich schon mal auch so anteasern kann, am 21. August ist Meetup und vielleicht wird es da auch Pizza geben.
Na, vielleicht, ja.
Vielleicht.
Ja, also, dann...
Im Volksgarten, ja.
Wisst ihr Bescheid? Das ist auch gut, dass du es nochmal gesagt hast, Martin, weil vorher kommt keine zweite Folge raus. Also Meetup am 21. August in Köln. Würde ich sagen. Bringen wir es zu Ende hier. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, mir oder wie uns. Es ist immer wieder ein wunderbarer kulinarischer Stammtisch mit dir hier, Martin.
Ja. Ich freue mich, dass wir wieder Zeit dafür haben.
Ja, ich mich auch. Sehr schön. Dann wünsche ich euch eine gute Woche. Hoffentlich geht's euch gut. Kommt schön aufs Meetup zum Martin. Ich schaff's an dem Tag leider nicht. Und die letzten Worte hat wie immer unser Martin.
Macht es gut und lecker.
Bis dann. Ciao.
Ciao.